Die österreichischen Unternehmen werden sich jedenfalls einige 100 Millionen Euro pro Jahr sparen können in dieser Größenordnung.
Die EZB wird immer nur Transaktionen im Aggregat haben. Also in der Endausbaustufe ist es so, dass wir mit 20.000 Transaktionen pro Sekunde im digitalen Euro rechnen in Europa.
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 13: Finanzminister Markus Marterbauer und Nationalbankdirektor Josef Meichenitsch über den digitalen Euro.
Herzlich willkommen zum Podcast Geldanschauung. Das ist der Podcast des Finanzministeriums. Mein Name ist Markus Marterbauer, ich bin der Finanzminister. Und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu können. Das ist Josef Meichenitsch. Er ist Mitglied des Direktoriums der Österreichischen Nationalbank. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Danke sehr für die Einladung.
Vielleicht kurz, ich werde nicht lange, aber nur deine Karriere ein bisschen zu skizzieren. Du bist Ökonom, das heißt, es sprechen zwei Ökonomen miteinander. Du hast eine lange Tätigkeit in der Nationalbank und in der Finanzmarktaufsicht hinter dir. Bist Bankenaufsichtsexperte, Finanzmarktexperte und Experte für alle Fragen der Geldpolitik auch. Du hast auch einen Abstecher im Ausland gehabt, nämlich in der irischen Nationalbank.
So ist es.
Und bist vorhin Experte im politischen Bereich gewesen, im Grünen Club in Österreich und auch auf der europäischen Ebene. Also hast nicht nur viel von ökonomischer Theorie, auch von ökonomischer Praxis und von Wirtschaftspolitik mitbekommen. Ich möchte vielleicht bei Irland beginnen. Du warst, glaube ich, 2 oder 3 Jahre in Irland, in Dublin. Wenn man Österreich und Irland vergleicht, Österreich hat seinen rasanten Aufstieg vielleicht in den 60er, 70er Jahren gehabt im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Irland eher 2000er Jahre, würde ich sagen. Dublin eine extrem pulsierende, junge Stadt. Da wirkt selbst Wien manchmal ein bisschen verschlafen, obwohl auch Wien jung ist. Aber wenn du Irland und Österreich oder Dublin und Wien vergleichst, was sind die Unterschiede aus deiner Sicht? Was sind die Vorteile? Was wird wo besser gemacht?
Also Dublin ist, wie du richtig sagst, eine sehr pulsierende Stadt. In Dublin kann man schnell sehr viele internationale Menschen kennenlernen. Auch die Iren sind da bekannt als ein sehr freundliches Volk sozusagen. Also in Dublin macht man schnell Freunde und in Dublin ist es sehr pulsierend und da ist auch eine starke internationale Community, vor allem weil sehr viele von diesen Tech-Konzernen ihre Europa-Headquarters in Dublin haben. Man kann dort rasch viel Geld machen, man kann aber auch rasch wieder nach unten sacken. Also das soziale System ist dafür eben relativ inexistent. Also viele dieser Dinge, die wir kennen, wie beispielsweise eine Mitversicherung in der Sozialversicherung oder so, das gibt es gar nicht. Mhm. Und der Housing-Bereich ist auch ganz interessant, weil die Mieten dort sind teilweise doppelt so hoch wie in Österreich. Also sehr viele grobe Unterschiede. Ich würde fast sagen, dass Irland näher am angloamerikanischen Raum ist als an Europa.
Mhm. Also du hast nie geplant gehabt, in Irland zu bleiben?
Doch, wir haben uns das offen gelassen, ob wir in Irland bleiben oder nicht. Aber nach einiger Zeit kam dann doch die Entscheidung, wieder in das sonnigere Wien zurückzukommen.
Okay, die Sonne. Was ist sonst besser an Wien?
Nein, Wien ist nicht ohne Grund immer in diesen internationalen Rankings eine der Top-Städte, was die Lebensqualität anbelangt. Das ist nicht zu leugnen. Also Wien hat sehr vieles. Wien bietet sehr vieles.
Mhm. Du hast den Sozialstaat, die sozialstaatliche Absicherung angesprochen. Jetzt haben wir ja intensive Debatte, können wir uns den Sozialstaat noch leisten, wollen wir uns leisten, sind wir mit sowas wettbewerbsfähig? Jetzt hat Irland sehr viel Erfolg gehabt in seiner wirtschaftlichen Entwicklung, Österreich auch, parallel zum Anstieg des Sozialstaates. Wie, ganz grob, wir werden nicht in Details gehen, aber wie muss der Sozialstaat aus deiner Sicht so ganz grundlegend ausgestaltet sein, damit die Wirtschaft weiter wettbewerbsfähig bleibt? Ist das zu verbinden? Sozialstaatliche Absicherung und Wettbewerbsfähigkeit?
Das ist eine sehr große Frage. Ganz grundsätzlich würde ich sagen, dass der Sozialstaat es zumindest schaffen muss, dass diese Sicherheit da ist für die Individuen, sich auch was zu trauen, ins Risiko gehen zu können. Und wenn diese Baseline gewährleistet ist, dann geht sehr vieles mit Wettbewerb und über den Markt.
Mhm. Es gibt ja diese schöne Episode von Danny Roderick, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Buch, vielleicht Globalisierungsparadoxon oder eines dieser Bücher, wo er beschreibt, dass die Niederländer im 17. oder 18. Jahrhundert deshalb so aufgeschlossen waren, auf die Weltmeere zu segeln, weil die Matrosen wussten, wenn ihnen was passiert und sie nicht zurückkommen und die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko war relativ hoch, dann sind ihre Familien abgesichert, weil damals gab es sozusagen für die Matrosen eine Art oder für die Familien der Matrosen eine Art Sicherheit. Also an deshalb hast mich jetzt diese Aussage erinnert, Sicherheit kann eigentlich eine gute Basis für Innovation sein, weil man dann vielleicht ein bisschen mehr Risiko auch nehmen kann. Und mir gefällt diese Verbindung zwischen Sozialstaat und Innovation jetzt im weiteren Sinn gut.
Muss ich nachlesen.
Ich war in Dublin, da war ich noch am WIFO. Ich glaube, es muss Ende der 1990er Jahre gewesen sein. Da hatte ich den Eindruck, Dublin war im Aufschwung und rundherum ist nur Bauernland sozusagen. Also rundherum ist nichts. Das war aber für mich sehr attraktiv, weil ich den Eindruck hatte, na, wenn man aus der Großstadt draußen ist, dann in kurzer Zeit sozusagen ist man im Grünen. Die klimatischen Bedingungen, okay, es regnet oft, aber alles grün, schön, man kann wandern, was auch immer. In Wien ist es nicht unähnlich, aber von der Klimapolitik her, wie würdest du das einschätzen? Energiesysteme etc. Oder noch anders gesagt, wo hat da Österreich Aufholbedarf, um den Wirtschaftsstandort zu stärken?
Ich glaube, was man aktuell sieht, ist, dass die Risikodiversifikation wichtig ist in einer Energiepolitik und dass man breit aufgestellt sein muss und dass man möglichst viel auch erneuerbare Ressourcen hat, die man im eigenen Land produzieren kann. Das sehe ich auch bei den Kolleginnen in den vielen anderen europäischen Ländern, wo ich mit den Zentralbanken dort mit den jeweiligen zu tun habe. Die Länder, die rechtzeitig die Entscheidungen getroffen haben, die Energie zu diversifizieren und nicht ausschließlich von einem Anbieter abhängig zu sein, die realisieren jetzt gerade, weil sie auch die jetzige Situation nicht ganz so stark trifft wie andere.
Das heißt, diese Iran-Krise, müsste jetzt eigentlich der Weckruf für die österreichische Energiepolitik sein, wenn man nicht abhängig sein will von fossilen Energieträgern und von den enormen Preisschwankungen, die ja immer wieder dort auftreten. Dann brauchen wir viel mehr erneuerbare Energie, viel mehr Windkraft, brauchen wir viel bessere Netze, brauchen wir viel bessere Speicher. Aber eigentlich wird es ja wieder für den österreichischen Standort sprechen. Wir haben extrem gute Voraussetzungen dafür. Wir haben die Alpen, wo man Speicherkraftwerke bauen kann. Wir hätten die Möglichkeiten, die Energienetze auszubauen. Wir haben beim Wind enorme Möglichkeiten. Man muss sich nur trauen. Also jetzt die Iran-Krise heißt eigentlich, Österreich trau dich, in Erneuerbare zu investieren.
Ich stimme dir voll zu und ich glaube, das war auch schon vor wenigen Jahren beim Angriffskrieg Russlands in der Ukraine so, dass das ein Weckruf war, dass eine Abhängigkeit von einem Anbieter nie etwas Gutes ist. Und ich glaube, da ist auch viel passiert auf der Strecke, aber da muss sicher auch noch viel mehr passieren.
Jetzt haben wir gesagt, ein guter Sozialstaat kann Motor der Innovation sein. Gut ausgebaute Klimapolitik, erneuerbaren Ausbau kann Motor für die wirtschaftliche Entwicklung sein. Aber das alles muss auch bezahlt werden. Deshalb auch an dich die Frage, die an jeden Gast in diesem Podcast geht, wofür zahlst du gerne Steuern?
Nun, da halte ich es mit meinem Vater. Der hat vor 45 Jahren die U-Bahn gebaut, und zwar damit gebaut die Station Meidling. Mhm. Und dann danach später umgeschult auf Polizist. Mhm. Also für den öffentlichen Verkehr, für die U-Bahn, aber auch für Schutz und Sicherheit bezahle ich sehr gerne Steuern.
Sehr gut. Jetzt sind wir eigentlich von deiner Zuständigkeit ganz abseits deiner inhaltlichen Zuständigkeit gewesen und du hast da breite Zuständigkeit in der Nationalbank, aber wie ich glaube, das größte Innovationsprojekt, das du verantwortest und auch unter dem Gesichtspunkt einer Stärkung Europas wahrscheinlich eines der wichtigsten Projekte, das wir überhaupt haben, ist der digitale Euro, also dass neben dem Bargeld oder dem Euro als Bargeld ein digitaler Euro geschaffen werden soll in den nächsten Jahren. Vielleicht beschreib uns kurz, warum das ein sinnvolles Projekt ist, der digitale Euro.
Nun, der digitale Euro ist ein wichtiges Projekt, weil es auch hier um eine Abhängigkeit geht, die wir derzeit haben. Es geht darum, dass sich Europa unabhängig macht. Wir sind jetzt in der jetzigen Situation von US-amerikanischen Anbietern abhängig, wenn es ums Bezahlen geht. 2/3 aller Kartentransaktionen in Europa werden über Visa und Mastercard getätigt und in Österreich ist dieser Wert noch viel größer. Und solche Abhängigkeiten, das haben wir in der jüngeren Vergangenheit gesehen, dass das nie ein gutes Beispiel ist. Ich erinnere an die Medikamentenengpässe während Covid oder auch daran, während des Krieges in der Ukraine, wo plötzlich die Gasrechnungen sich verdoppelt haben. Solche Situationen sind auch beim Bezahlen möglich. Und das wollen wir als Österreichische Nationalbank und als EZB verhindern.
Das heißt, der digitale Euro ist eigentlich ein Projekt, um Europa souveräner, unabhängiger zu machen und passt damit eigentlich gut in die Schlussfolgerungen, die man aus der Präsidentschaft Trump und aus den geopolitischen Turbulenzen und Bedrohungen ziehen kann. Gerade wir kleinen Länder brauchen ein stärkeres Europa, schlussendlich.
Genau so ist es. Es geht um die Souveränität Europas. Und das kann man anhand von Beispielen erklären. Ökonomisch vielleicht. Die Deutsche Bundesbank hat berechnet, dass Mastercard pro Jahr 14 Milliarden Euro an Gewinn macht durch diese Monopolstellung, die sie in Europa hat. Und diese Gewinne eben an die USA abfließen. Das ist ein Wohlstandsverlust, den wir nicht haben wollen, weil er auch mit Finanzmarktstabilitätsproblemen einhergeht. Und manchmal hört sich das so abgehoben oder manchmal hört sich das so theoretisch an, wenn es um die Unabhängigkeit Europas geht. Aber ich kann das anhand eines Beispiels vielleicht erläutern. Der Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, Nicolas Guillou, ist ein Franzose, der hat vor einiger Zeit ein Urteil zum israelischen Premier gefällt. Und daraufhin hat der US-Präsident plötzlich Sanktionen erhoben auf ihn. Und alle amerikanischen Zahlungsanbieter haben daraufhin all ihre Dienste gegenüber diesem Richter eingestellt. Also dieser Franzose, der in Europa lebt, hat plötzlich keinen Zugang mehr, kann mit der Karte nirgendwo mehr bezahlen, der kann sich keine Brötchen mehr kaufen, der kann nicht mehr beim Friseur mit der Karte bezahlen, der ist abgekappt vom digitalen Leben sozusagen und kann nur mehr bar unterwegs sein. Und das ist ein Szenario, das zeigt, wie schnell das gehen kann. Das kann uns allen passieren in Europa und wir als Nationalbank und der Europäische Zentralbank wollen dem entgegentreten.
Das heißt, es ist eigentlich nicht nur eine Frage der europäischen Souveränität, sondern auch der individuellen Freiheit und Souveränität an diesem konkreten Beispiel hier mehr Unabhängigkeit zu haben. Wenn wir bei dem Argument, das du gebracht hast, bleiben, im Moment fließen allein bei Mastercard, hast du gesagt, 14 Milliarden Euro aus Europa in die USA ab. Das heißt, es sind Kosten für die europäischen Unternehmen im Wesentlichen, die sie sich sparen könnten. Im vollen Umfang oder wie wird es in Zukunft sein, wenn es den digitalen Euro gibt?
Na, das wird nicht im vollen Umfang weg sein, aber der digitale Euro wird dazu führen, dass die Gebühren, die die Händler derzeitig bezahlen, drastisch reduziert werden. Also das ist immer so, wenn mehr Wettbewerb im Markt ist, dann sinken auch die Preise, so wird es auch hier sein. Wichtig ist aber auch zu betonen, dass für die Endkonsumenten, für die Endkonsumentinnen die Vorteile des Bargelds in den digitalen Raum geholt werden mit dem digitalen Euro. Das heißt, für die Konsumentinnen wird es so sein, dass man mit dem digitalen Euro immer in der gesamten Eurozone bezahlen kann, dass auch die Privatsphäre komplett gewahrt ist und dass Transaktionen mit dem digitalen Euro genauso wie Bartransaktionen immer gratis sein werden.
Ich will jetzt gleich noch ein paar Fragen dazu, aber ich möchte zunächst die 14 Milliarden bei Mastercard, kann man die auf Österreich auch irgendwie herunterbrechen? Es ist ja, also du hast gesagt, Mastercard und Visa, die zwei großen amerikanischen Zahlungsdienstleister oder Anbieter von Zahlungsdienstleistungen, haben wir für Österreich auch Größenordnungen, was sozusagen von diesen beiden dann in die USA fließt?
Es gibt nicht die ganz konkrete Zahl für Österreich, aber für Österreich wird sie in Relation zu den anderen Ländern eher höher sein. Das ist immer eine Funktion zur Ausprägung des Wettbewerbs. Und es gibt in Europa einige Staaten, die ein eigenes Bezahlsystem haben. In Deutschland beispielsweise Girocard. Mit der Girocard kann man in Deutschland gut bezahlen, aber im europäischen Ausland nicht so gut. Dort hat Mastercard weniger Marktmacht. In den Ländern, wo es kein nationales Bezahlsystem gibt, so wie zum Beispiel in Österreich, ist die Marktmacht von Visa und Mastercard höher.
Aber das heißt, die österreichischen Unternehmen werden sich jedenfalls einige 100 Millionen Euro pro Jahr sparen können in dieser Größenordnung. Und das ist gerade, wenn die Kostenbelastung so hoch ist, finde ich ein zentrales oder eines der Argumente für den digitalen Euro. Jetzt, alle sind sich ja einig, dass der digitale Euro nur die Ergänzung zum Euro als Bargeld darstellt. Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich habe ein Girokonto, wo mein Gehalt drauf liegt und ich habe jetzt Bargeld in meiner Geldbörse. Was ist die Entsprechung beim digitalen Euro? Wie viel kann ich dann in meiner digitalen Geldbörse haben und wie steuere ich das und wie habe ich Zugriff drauf?
der digitale Euro wird in verschiedenen Formen kommen. Seine Hauptausprägungsform wird sein, dass er als App in die Banking-App Ihrer normalen Hausbank integriert wird. Das heißt, er wird als App kommen am Handy. Er wird aber auch als Karte kommen für Menschen, die gerne mit Karten bezahlen. Und es wird auch die Möglichkeit einer eigenständigen App geben. Aber im Wesentlichen kommt er als App und kann jeder damit bezahlen, so wie er möchte. Das ist im Übrigen überhaupt unser Hauptcredo als Nationalbank, die Wahlfreiheit zu sichern. Also die Wahlfreiheit bedeutet, dass die Menschen bezahlen können, wie sie das wollen, ob sie das lieber mit Bargeld machen, mit Karte, mit Handy oder mit dem digitalen Euro. Es gibt ja auch keine Verpflichtung, nur mit einem dieser Möglichkeiten zu bezahlen, sondern jeder soll bezahlen können, wie er oder sie das will. Und da habe ich auch gleich eine Frage für dich. Wie zahlst du eigentlich?
Ich zahle jetzt eigentlich primär mit Karte, ja, aber Mastercard. Also würde mich freuen, wenn das abgelöst wird durch eine Möglichkeit, die den Unternehmen, bei denen ich einkaufe, weniger Kosten produziert. Ich bin ein bisschen da in der Frage Skandinavier. Also ich habe mich vor 20, 30 Jahren schon gewundert. Bei einem Besuch erinnere ich mich in Stockholm, weil ich gewundert, was die Leute alle tun. Sie haben mal für ein Mobiltelefon geschaut. In Österreich kannte ich niemanden, der in der Phase schon ein Mobiltelefon hatte. Aber dann der bargeldlose Zahlungsverkehr. Also in Schweden ist es üblich, dass man alles über die Karte zahlt. Und ich finde es einfach auch angenehm, dass ich nicht dauernd die Centstücke in der Geldbörse haben muss.
Da muss ich einhaken. In Schweden wie auch in anderen nordischen Ländern gibt es mittlerweile auch eine Tendenz wieder retour. Retour zu doch mehr Bargeld, weil gerade Krisensituationen zeigen, dass sowohl Bargeld als auch der digitale Euro von den Menschen gerne gehalten werden, um auch krisensicher zu sein. Und in unserem Fall heißt das auch, diese Wahlfreiheit, die wir da unterstützen als Nationalbank, dass wir einerseits den digitalen Euro gemeinsam mit der EZB einführen wollen, gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass die Bargeldversorgung auch im ländlichen Raum gewährleistet ist. Wir stellen als Nationalbank bis zu 120 Bankomaten auf in Gemeinden, wo die Bargeldversorgung nicht mehr ausreichend gewährleistet ist, wo der Weg zum nächsten Bankomat sehr weit ist. Und ich habe das selbst auch schon gemacht. Ich habe selbst auch schon zwei Bankomaten eröffnet in Niederösterreich am flachen Land. Und es ist für die Menschen dort vor Ort eine extrem wichtige Maßnahme gewesen, wieder Zugang zu den verschiedenen Bezahlmöglichkeiten zu haben.
Und wird stark angenommen? Gibt es irgendeine Statistik drüber, sozusagen der Bankomat, der neue?
Es gibt jetzt noch keine Statistiken, wie viel Geld abgehoben wird bei diesen Bankomaten. Was es aber gibt, sind die Statistiken der EZB, die sogenannte Space-Studie, wo in jedem Land erhoben wird, wie die Menschen bezahlen. Und da sieht man, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Europa am Point of Sale, also dort, wo man wirklich kauft, bar bezahlen. Und dass dieser Wert in Österreich viel höher ist, nämlich über 60%. Und dass gleichzeitig aber auch die Online-Bezahlungen stärker steigen. Also auch in Österreich steigt das Bezahlen online immer mehr. Und online bezahlen kann man natürlich nicht mit Bargeld, man kann es aber zukünftig auch mit dem digitalen Euro.
Noch einmal zurück zu diesem Geldbörsenvergleich. Also ich kann, wenn ich bar bezahlen will, mit dem zahlen, was ich in der Geldbörse habe. Beim digitalen Euro gibt es da Obergrenzen sozusagen mit in Bezug auf die Frage, wie viel ich damit bezahlen kann.
Also es wird eine Obergrenze geben für das Halten des digitalen Euro. Und zwar gibt es da das berechtigte Interesse Banken, die sagen, in einer Krisensituation könnten die Menschen dann zu stark alle Mittel, alle ihre Einlagen zur EZB quasi rüberswitchen. Das ist eine berechtigte Sorge. Wir haben das adressiert und viele Berechnungen angestellt und wir werden, damit nicht die Finanzmarktstabilität gefährdet ist, ein sogenanntes Holding Limit vorschlagen. Da gibt es einen Prozess, wo die EZB dann die Höhe vorschlägt und der Europäische Rat dann noch ein Widerspruchsrecht oder Adaptierungsrecht hat. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass die Menschen bis zu einer gewissen Höhe Geld in ihrem digitalen Euro-Wallet haben können. Sie werden aber Einzeltransaktionen tätigen können, die durchaus höher sind, sofern das dahinterliegende Konto gedeckt ist. Also wenn du beispielsweise um 10.000 Euro dir etwas kaufst und das Holdinglimit des digitalen Euro wird beispielsweise bei 3.000 liegen, dann kannst du das tätigen mit dem digitalen Euro, sofern du auch auf deinem dahinterliegenden Konto noch die notwendige Liquidität hast.
Ja, klingt alles sehr gut. Weiß die EZB dann, wofür ich meine 10.000 Euro ausgebe oder die 30 Euro im Supermarkt?
Nein, das wird sie nie wissen. Das ist sowohl ein Versprechen der EZB als auch eine gesetzliche Absicherung auf europäischer Ebene, dass die EZB niemals wissen wird, welche Transaktion konkret getätigt wurde. Die EZB wird immer nur Transaktionen im Aggregat haben. Also in der Endausbaustufe ist es so, dass wir mit 20.000 Transaktionen pro Sekunde im digitalen Euro rechnen in Europa. Aber die EZB wird immer nur aggregierte Flüsse haben und nie die Einzeltransaktion. Die EZB wird nie sehen, ob sie beim Bäcker gezahlt haben oder ob sie beim Friseur waren, sondern immer nur in anonymisierter Form. Es ist sogar so, dass der Datenschutz durch den digitalen Euro sogar noch stärker gewährleistet ist als im jetzigen Status quo. Denn wer die Daten jetzt schon hat, sind natürlich die privaten Anbieter. Mhm. Also Mastercard hat diese Daten, hat auch die Einzeldaten. Und ein Einzelakteur, ein privater Akteur versucht natürlich auch diese Daten zu monetarisieren, also Gewinn damit zu machen. Und auch das ist oft ein theoretisches Konstrukt, aber ich gebe dir ein Beispiel. 2015 schon hat Mastercard ein Patent angemeldet in den USA und hat mit diesem Patent den Fluglinien angeboten, dass sie auf Basis der Transaktionen des Einzelmenschen erkennen können, wie dick oder dünn dieser Mensch ist. Und die Fluglinie kann dann entscheiden, wie sie diese Menschen auch setzt. Die Fluglinie weiß nämlich nicht, wie dick oder dünn die Passagiere sein werden. Mastercard hätte ihnen diese Daten aber für jede einzelne Person gegeben. Und ich glaube, so ein Beispiel zeigt sehr gut, was mit den Daten passieren kann, mit den einzelnen Bezahldaten passieren kann. Und wir als EZB geben die Versicherung, wir haben kein kommerzielles Interesse, Daten zu verwerten. Wir werden diese Daten auch nicht auf Einzelebene sehen.
Es sind ja jetzt eine ganze Reihe von Vorteilen, also neben dem Bargeld die digitale Alternative zu haben, wie für viele vielleicht einfacher ist, unabhängiger zu werden und gegenüber den amerikanischen Zahlungsdienstleistern damit Kosten für die europäische Wirtschaft zu sparen, vielleicht auch den Datenschutz merklich zu verbessern im Vergleich zur jetzigen Situation. Spricht euch eigentlich irgendwas auch gegen den digitalen Euro? Oder welche Probleme könnten damit verbunden sein?
Ich sehe in der Tat keine Probleme mit dem digitalen Euro, weil der digitale Euro an sich nur die Erweiterung des schon bestehenden Bargeldes ist. Also da wird ja nichts fundamental Neues eingeführt, sondern ein Euro bleibt ein Euro, egal ob bar oder digital.
Wenn wir in die Zukunft schauen, das waren ja jetzt eigentlich sozusagen die aus der aktuellen Sicht, welche Vorteile hat der digitale Euro? Mir scheint ja ein großer Vorteil in Bezug auch auf die Unabhängigkeit, vor allem gegenüber den USA, zu sein, dass sich dort ja viele private Alternativen sozusagen entwickeln. Also wir haben die US-Stablecoins, Tiffer und andere, die offensichtlich ganz stark auch Unterstützung in der amerikanischen Administration haben und die langfristig vielleicht eine Digitalisierung mit sich bringen. Wenn auf der europäischen Ebene hier nichts passiert, dann wären wir denen vielleicht in Zukunft ausgeliefert. Also das scheint mir unter diesem Sicherheits- und Unabhängigkeits- und Souveränitätsaspekt noch ganz entscheidend zu sein, dass er eigentlich der digitale Euro auch eine Alternative, sagen wir im weiteren Sinn, zu Kryptowährungen und Stablecoins darstellt.
Nun, da ist mir mal zunächst wichtig zu sagen, Kryptowährungen sind keine Währungen, sondern Assets. Ja. Mit Kryptowährungen kann man nicht bezahlen. Kryptowährungen kann man verwenden, um auf den Gewinn zu hoffen. Das ist im Wesentlichen das, wozu es verwendet wird. Wir haben dazu auch eine Studie durchgeführt als Österreichische Nationalbank und wir sehen, die meisten Menschen, die in Kryptoassets gehen, tun das, um bei einem Trend dabei zu sein und weil sie hoffen, dass da ein Kursgewinn da ist. Stablecoins sind anders gelagert. Anders als der Name vermuten lässt, sind sie nicht so stabil, wie sie heißen. Ich erinnere da nur an den Fall Terra Luna, wo 40 Milliarden verloren gegangen sind, also wo Menschen wirklich 40 Milliarden Euro verloren haben. Aber du hast recht, der digitale Euro wird am Ende des Tages auch ein Instrument sein, um sich dieser Konkurrenz gegenüber, um der Konkurrenz gegenüber Stablecoins entgegentreten zu können. Weniger Konkurrenz sehe ich übrigens zur privaten Initiative der europäischen Banken, ein privates Bezahlsystem zu etablieren unter dem Titel Vero. Das halte ich für eine sehr willkommene Initiative und die EZB hat auch schon angeboten, dass man die App des digitalen Euro auch gerne in die App von Vero integrieren kann, also dass alles, was den Wettbewerb stärkt, ist gut.
Das heißt, es wären dann zwei digitale Alternativen, die nebeneinander gewissermaßen stehen würden und dann wird man sehen, was halt mehr Verwendung findet.
was die Menschen daneben gerne verwenden, so ist es. Ja. Mhm. Wichtig ist auch noch, dass der digitale Euro auf einer komplett europäischen Basis etabliert werden wird. Also wir sind ja jetzt gerade dabei, die Vorbereitungsarbeiten durchzuführen als EZB und Österreichische Nationalbank. Wir müssen natürlich noch warten, bis der europäische Beschluss tatsächlich gefällt ist, aber sofern das Europäische Parlament auch grünes Licht gibt, werden wir den digitalen Euro auf einer komplett europäischen Plattform organisieren. Das heißt, alle Server werden in Europa stehen, alle Unternehmen, die da beteiligt sind, um beispielsweise die App zu etablieren oder auch die Offline-Funktion zu etablieren, werden europäische Unternehmen sein.
Also mir scheint, das ist ein ganz entscheidender Schritt, der digitale Euro, für die Souveränität Europas und für mehr wirtschaftliche Stärke und Eigenständigkeit Europas. Noch ein bisschen zum Zeitplan vielleicht. Also wichtige politische Beschlüsse sind ja schon im Dezember vergangenen Jahres gefallen. Wir haben im Rat der Finanzministerinnen und Finanzminister unseren Beschluss gefasst. Der Europäische Rat hat einiges auf den Weg gebracht. Auf der politischen Ebene bleibt jetzt eigentlich nur mehr die Zustimmung des Europäischen Parlaments. Und wenn dann diese politischen Entscheidungen gefällt sind, wahrscheinlich zur Jahresmitte dieses Jahres, wie geht es dann weiter und warum dauert es dann noch so lang? Weil man hört ja immer, der digitale Euro soll dann frühestens ab 2029 wirklich auch Realität werden.
So ist es. So lange ist das aber gar nicht, wenn man sich die Dimension dieses Projektes ansieht. Also zunächst ist der politische Prozess auf europäischer Ebene natürlich abzuwarten. Wie du richtig sagst, sowohl die Europäische Kommission als auch der Rat hat ja sein Okay gegeben. Das Parlament steht noch aus. Sobald das Parlament seine Position hat, gibt es dann noch Trilogverhandlungen zwischen diesen drei Partnern. Aber dann stehen wir als System der europäischen Zentralbanken bereit, ihn auch relativ rasch umzusetzen. Warum dauert es dann noch bis 2029? Weil wir einerseits einiges an technischer Infrastruktur zu entwickeln haben, gleichzeitig aber auch, weil wir mit allen Kreditinstituten in Europa zusammenarbeiten und überall Schnittstellen schaffen, sodass die App des digitalen Euro auch in den Banking-Apps der jeweiligen Banken reibungslos funktioniert. Das dauert ein wenig. Aber 2029 ist dann ein gutes Datum, wo der digitale Euro für alle Menschen in der Eurozone ausgerollt werden wird.
Es ist gewissermaßen die Schwester des digitalen Euro, die Kapitalmarktunion oder Savings and Investment Union, wie es auf der europäischen Ebene heißt. Viele könnten jetzt vermuten, ich meine, den Binnenmarkt haben wir seit Jahrzehnten. Warum brauche ich jetzt die Kapitalmarktunion? Was sind dort zentrale sozusagen Weiterentwicklungen zur Stärkung Europas? Warum brauchen wir gerade jetzt einen stärkeren Binnenmarkt für Kapital? Sozusagen?
Ich glaube, das ist tatsächlich notwendig und höchst an der Zeit eigentlich. Einerseits mit einer mit der Savings und Investment Union, wie das unter dem neuen Titel heißt, hier auch einen europäischeren Markt in den vielen Dimensionen zu schaffen. Also in einzelnen Dimensionen wie bei der Warenfreiheit gibt es das ja schon sehr stark, aber bei kapitalmarktbezogenen Instrumenten sieht man nach wie vor, dass es sehr viele nationale Grenzen gibt, Stichwort Insolvenzrecht. Und da hat Europa einen strategischen Nachteil im Vergleich zu vielen anderen Jurisdiktionen. Die USA hat einen viel tieferen, liquideren Kapitalmarkt und Europa hat hier einen Nachteil, den es nicht haben müsste. Das ist im Übrigen auch ein weiterer Unterschied zwischen Irland und Österreich. In Irland gibt es einen viel besser etablierten Kapitalmarkt und auch viel mehr Finanzierungen für Startups, für jüngere Ideen und wo das Klima, das dort dann auch entsteht, ist auch jenes, dass ein Scheitern einer unternehmerischen Idee nicht sofort als Scheitern gesehen wird, sondern wo die Menschen einfach mehrfach was ausprobieren und einmal funktioniert es dann. Das funktioniert tendenziell mit Kapitalmarktfinanzierungen etwas besser.
Also man könnte ja sagen, das alte Europa spart sehr viel und investiert jedenfalls einen erheblichen Teil dieser Ersparnisse dann in den USA oder sonst wo auf der Welt, wo die Ersparnisse im schlechtesten Fall verschwinden durch irgendwelche Spekulationen, aber und im besten Fall sozusagen Investitionen dort anregen, neue Unternehmen, Scale-ups, die stärker wachsen können. Das sollte natürlich aus unserem Interesse primär in Europa stattfinden, diese Investitionen. Das würde wirtschaftliche Dynamik vermehren und auslösen. Und darum ist die Kapitalmarktunion, die hier mehr Möglichkeiten für Kapitalfinanzierung, mehr Möglichkeiten auch des Wettbewerbs schlussendlich schafft. Ich glaube, ein entscheidender Punkt und von dem wir auch in Österreich wahrscheinlich profitieren könnten, ist, dass mehr Wettbewerb zum Beispiel auch zwischen Banken oder zwischen verschiedensten Kapitalmarktprodukten, die dann Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen eröffnen, nur im Interesse der Gesamtwirtschaft sein können.
Ich stimme dir vollkommen zu und ich hätte auch eine Zahl noch dazu, um das zu unterlegen. Der Anteil jener Menschen in Österreich, die Kapitalmarktinstrumente besitzen, war gefühlt jahrzehntelang gleich, bei ca. 10-12%. Und in den letzten Jahren ist er plötzlich gestiegen, er ist jetzt bei 30%. Und woran liegt das? Hauptsächlich an jüngeren Menschen, die verstärkt in Fondslösungen gehen. Mhm. Und diese Fondslösungen, meistens die ETFs, die sind im Wesentlichen in den USA beheimatet oder kaufen Titel aus den USA. Und ja, ich gebe dir recht, wir sollten eigentlich alles Mögliche tun dazu, dass dieses Kapital, das neuerdings vermehrt investiert wird, dann auch in Europa bleibt.
Mhm. Damit es gestärkt wird, braucht man auch eine gewisse Sicherheit. Darum glaube ich, dass viele dieser Kapitalmarktinstrumente die Ergänzung sein sollten, zum Beispiel zur sozialstaatlichen Absicherung. Also ich kann mir für die Pension zusätzlich was ansparen, wenn das eine Ergänzung zum bestehenden Pensionssystem ist. Auch hier wird es viel mehr Möglichkeiten geben. Aber was ist mit den Standards sozusagen in diesen Fragen? Der Verbraucherschutz ist ja eine zentrale Hürde sozusagen für viele oder der fehlende Verbraucherschutz.
Die viel größere Hürde sind so Regelungen wie unterschiedliche Insolvenzrechte, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass wenn ein Unternehmen in einem Land in Konkurs geht, dass man im anderen Land auch noch was durchsetzen kann. Und das führt dazu, dass man lieber im eigenen Land bleibt und das eigene Land ist dann oft zu klein, hat einen zu kleinen Kapitalmarkt, um da wirklich einen liquiden Markt aufzubauen.
Ja, jetzt haben wir mit Irland begonnen, sind fast bei Irland wieder zum Schluss gekommen.
Aber wir haben auch viel zu Kapitalmarkt gesprochen. Genau. Markus, hältst du eigentlich Aktien?
Nein, halte ich nicht. Aber indirekt habe ich es natürlich, weil ich in der zweiten Säule der Pensionskassen sozusagen veranlagt bin. Schon seit meiner WIFO-Zeit habe ich einen Pensionsvertrag, der sozusagen eine betriebliche Absicherung für die Pension zusätzlich zur gesetzlichen bietet. Darüber hinaus sehe ich eigentlich für mich gar keinen Bedarf. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass die Älteren, so wie ich, also ich bin 61, die sparen ja in Wahrheit viel zu viel. Was wollen sie mit den ganzen Ersparnissen sozusagen tun? Ich glaube, es ist vor allem für die Erwerbstätigen, die in der mittleren Phase sind, vielleicht interessant, hier Alternativen zu haben. Ich würde aber auch die Aufgabe der Politik primär darin sehen, neben der Absicherung, wenn wir jetzt schon bei den Pensionen sind, durch eine gute gesetzliche Pensionsversicherung, die Betriebspensionen stark auszubauen. Das scheint mir ein sinnvolles Instrument zu sein. Und ich frage mich immer, im Moment haben 25% der unselbstständig Beschäftigten eine Zusage einer Betriebspensionskasse. Warum eigentlich nicht 100%? Also das ist jetzt stark auf große Betriebe, wo die Gewerkschaften stark sind, in großen Kollektivverträgen verankert, aber die vielen Kleinbetriebe, die vielleicht, wo die Beschäftigten vielleicht auch ein Interesse daran hätten, eine zweite Säule der Pensionsabsicherung zu haben, sind nicht erfasst. Und dort, glaube ich, muss die Politik was tun. Wer nebenbei Aktien kaufen will, um individuell für seine Pension vorzusorgen, soll das tun. Ich sehe nicht ganz die Notwendigkeit, dass der Staat das auch noch fördern sollte. Vor allem unter Hinblick darauf und da vielleicht wieder an den Anfang unseres Gesprächs zu kommen, dass gerade im Bereich des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs, wo du gesagt hast, dass du gern mehr Steuern zahlen würdest oder der sozialen Absicherung und des Klimaschutzes, so wichtige Staatsausgaben da sind, die wahrscheinlich Priorität gegenüber solchen Projekten haben. Ja, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Ich glaube, es war sehr informativ. Der digitale Euro, über den muss ja viel mehr diskutiert werden, damit die Leute auch ihre Ängste äußern können. Vielleicht war das ein kleiner Beitrag zu dieser Diskussion, aber es stehen uns noch dir mehr noch als mir. Aber ich bin auch immer bereit, über dieses europäische Projekt zu reden. Viele Gespräche bevor. Insgesamt wird es ein großer Fortschritt in Richtung stärkeren und geeinten Europas. Und ich danke dir sehr, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast.
Danke sehr.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.